presents the Heresy Rumble Wednesday. Tonight, two heavyweight old guys talk about their visions and upcoming battles and campaigns during the Age of Darkness and the Warhammer 30K Horus Heresy setting. The Heresy Rumble Wednesday, only available at Bin.
Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Abend, guten Mittag, wie auch immer. Einen wunderschönen guten Tag auf jeden Fall. Hier zu Kalenderwoche 3 von Beim Imperator nichts Neues, unserer Wochenshow. Wen habe ich heute dabei?
Mhm. Hallo, hier ist der Dennis. Heute mal ohne doofen Beinamen, weil ich mir nichts hat ausfallen lassen. Haare höchstens. Aber Dennis hier. Hallöchen, schönen guten Abend und guten Morgen oder guten Tag.
Guten Hallo. Deswegen habe ich das ja gesagt. Deswegen habe ich doch gesagt, wen habe ich denn heute dabei?
Hallo, hier ist Ölungsservitor Dennis.
So. Ölungsservitor. Das ist stark, ey. Richtig geil.
Ja, oder der Servitor, der dazu da ist, das heilige Weihrauch zu entzünden, damit der Dreadnought irgendwie Wohlgerüche orten kann, wenn er wach wird und nicht wütend ist.
Na, ich glaube, die sind generell angepisst. Ne? Aber das ergänzt sich dann ja super mit meinem Schmierfett-Servitor 2 Eimer anstelle von Armen gedönst vom letzten Mal. Ich weiß es noch. Aber du hast ja gerade schon Dreadnought erwähnt. Worüber reden wir denn heute eigentlich?
Wir reden heute über große Metallkästen mit Menschen drin. Ja, genau. Und nicht wie beim letzten Mal über
Kassel Roboter. Rauxel.
Ne? nicht wie über Roboter mit dem Nico. So Automata, nein. Auch wenn bei Dreadnoughts ja durchaus Mechanikum, Automata, Automaton, Technik verbaut wurde. Nee, wir reden über Dreadnoughts. Denn, wie wir alle wissen, Space Marines mit ein bisschen Glück sterben die nicht einfach, so, wenn die zerstückelt werden, sondern die dürfen für immer weiterarbeiten.
Die dürfen für immer weiterarbeiten. Schätz dich glücklich, jetzt wird Doppelschicht gefahren oder noch mehr.
Welch Glück.
Jetzt wird rund um die Uhr getötet hier. Das ist echt der Wahnsinn.
Und da das ein gar furchtbares Szenario für einen Menschen ist, ne, einfach damit du halt für immer deine Arbeit weitermachen darfst, in so einen Roboteranzug, sage ich jetzt mal, in einen kybernetischen Panzer gesteckt zu werden, ist es für einen Space Marine eine riesige Ehre. Nicht für alle, aber für die allermeisten. Ja, was Brainwashing nicht alles so mit Leuten anstellen kann. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt ja einige, die finden das halt gar nicht so geil. Die sind noch echt pisst irgendwie, wenn sie dann ständig aufgeweckt werden. Also wenn es dann passiert und dann werden sie einfach aufgeweckt, wenn man sie gerade braucht. Auf der anderen Seite aber Paradebeispiel die Iron Hands. Definitiv. Ja. Das ist ja so der höchste Zustand des Seins, den die anstreben. Also das wäre ja so das ist ja das perfekte, also Perfektion für die halt, ne?
Viel näher ans Maschine sein, kommst du halt einfach nicht ran, ohne wirklich Maschine zu sein, ne? In dem Fall.
Ja, genau.
Aber es gibt ja auch, wie man sehr schön prominent in dem einen Nightlords-Roman nachlesen kann, dieser Captain, der von denen dann in Dreadnought gesteckt wurde und dann halt wieder erweckt wird, richtig harter Typ und der ist ja super angepisst, ne? Er meinte so. Stell dir vor, es juckt dir die ganze Zeit an der Nase und du kannst dich nicht kratzen,
weil du keine Hände mehr hast. Ne? Du willst einfach nur deine Ruhe haben. Also der will ja nur seine Ruhe haben. Einfach. Ja. Mehr will der ja gar nicht. Er ist ein ganz entspannter. Ja. Und auf einmal wacht er auf und denkt sich, fuck, nicht schon wieder. Ihr Penner.
Aber in dem Comic, ich meine, der heißt Damnation Crusade, ich hätte mich auch besser vorbereiten können, ich habe den nämlich hier, kann ich gerne nachschieben. Da ist zum Beispiel auch Shit Hits the Fan und die Black Templars müssen einen Dreadnought wecken und der ist auch wirklich wütend. Ne? Und dann hast du da den Tech Marine mit seinen Servitoren und die reden da alle gut auf den einen und ja, verbrennen halt guten Weihrauch und singen irgendwelche Litaneien der Wiedererweckung, damit der halt irgendwie im Zaum gehalten werden kann, weil sonst würde das halt nicht gut ausgehen für alle Beteiligten.
Aber ist ja auch mega cool, ne, finde ich, weil, es wäre ja auch irgendwo ein bisschen langweilig, wenn die so richtig piesig unterwegs sind, wenn man die halt aufweckt, sondern das passt ja schon halt, ne? Du hast also eine übelste Kriegsmaschine dann auf zwei Beinen im Normalfall. Und wenn da dann nicht irgendwie Captain angepisst im Safe drin stecken würde, wäre es ja nur halb so witzig oder so sinnvoll im Kampf dann halt, ne? Weil wenn die so richtig auf Zinne sind, dann legen die natürlich auch los. Da gewinnen ja alle, nur nicht der übrig gebliebene Brei oder Klumpen Astartes.
Im Prinzip ist es ein Gehirn in einem Einmachglas, ne?
Ungefähr.
Genau. Und nicht der ganze Dreadnought wird schlafen geschickt. Also, um mal ein bisschen auszuholen, ne? Also, wir haben ja den Zustand, wie gesagt, Space Marine Held, ja. Es ist nicht einfach irgendein Hiopai, sondern irgendein ganz heldenhafter Space Marine wird zerstückelt. Der Körper ist zu zerschmettert, um nochmal wirklich in die Schlacht ziehen zu können, aber der Geist ist noch irgendwie funktionabel. Und dann wird halt im Prinzip, der Rest vom Space Marine in eine Gerätschaft gestopft, die da heißt Sarkophagus, also Sarg, ne, halt. Mhm. Sieht auch ein bisschen so aus. Und das ist halt so ein, ich sag jetzt mal, das ist die Recheneinheit für diesen Dreadnought, ja. Also da ist halt der Rest von dem, was noch Seele genannt werden kann von dem Space Marine, wird erhalten. Aber in erster Linie ist diese Seele ziemlich wütend. Und im Fall des Krieges, und zwar meistens halt wirklich, wenn es richtig brennt, dann werden die halt wiedererweckt und in den Körper eines von sehr vielen verschiedenen Chassis, auf die wir heute dann ein bisschen drüber elaborieren werden, da reingesteckt und dann halt auf den Gegner losgelassen. Und weil das halt so eine furchtbare auch traumatisierende Daseinsform selbst für einen Space Marine ist, werden die, damit die nicht komplett durchdrehen, nicht immer wach gelassen, sondern in der Zeit, wo die halt nicht kämpfen, werden die wieder in Stasis gelegt. So wie Gilliman in der Zeit, wo er halt nicht wieder erwacht war. Und und je älter die werden, umso schwerer wird es halt zum einen, die wieder aufzuwecken, und zum anderen ist halt auch das Trauma umso stärker. Also die werden halt immer wütender und immer wahnsinniger und schwerer im Zaum zu halten. Und wir reden da teilweise von, auch im 41. Jahrtausend, reden wir da von Dreadnoughts oder Sarkophagi-Bewohnern, die teilweise noch aus der Zeit des Großen Kreuzzugs stammen.
Naja, das ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Also dass die halt auch wirklich, das ist, was mit denen macht, finde ich persönlich ganz geil, dass es nicht einfach nur so damit abgegolten ist, von wegen, ja, das ist jetzt so und dann war es das halt, sondern dass es halt immer wahnsinniger wird quasi und dass es halt immer schwieriger wird, also dieses Los halt zu tragen. Und das ist ja, es sind ja wirklich Zeiträume es sind ja nicht nur Jahrzehnte, es ist ja weitaus mehr, oder es kann ja weitaus mehr sein, diese Dienstzeit von so einem Cyborg. Da habe ich das Paradebeispiel, also oder nicht das, aber ein Paradebeispiel auf jeden Fall, und zwar von Armand Titus, das ist so ein legendärer Chaplain der Howling Griffins. Und weil der so ein geiler Hecht gewesen ist, haben sie sich gedacht, okay, gut, ja, so wie du vorhin schon sagtest, du bist jetzt zu zerstört, um noch aufs Schlachtfeld der Ehre ziehen zu können. Deswegen stopfen wir dich jetzt halt hier in Cybot. Und als Cybot, also ich weiß jetzt nicht, wie lange er schon im Dienst war zu dem Zeitpunkt seines ledierten Zustands oder Eintritt seines ledierten Zustandes, aber als Cybot hat er noch über 700 Jahre weiter Blei in die Heide geschmissen. Und ist ein überschaubarer Zeitraum, auf jeden Fall, aber trotzdem sind es 700 Jahre schon mal. Ne? Und wenn man sich dann überlegt, dass du teilweise Sarkophagi-Bewohner am Start hast, die schon im Bruderkrieg gekämpft haben, ist das schon eine heftige Nummer, finde ich.
Ja, volle Pulle. Wenn ihr euch jetzt fragt, so Cybot, der Dennis hat doch gerade von Dreadnought geredet, was ist es denn jetzt nun? Es ist beides, denn ich glaube mittlerweile, wir heißen ja nur noch Dreadnoughts, richtig?
Auch auf Deutsch. Ja, aber kleiner Fauxpas von mir.
Ist ja super, aber weil ich liebe das ja, ich liebe das ja, dass die, weil früher, als wir damit angefangen haben mit diesem Hobby, da hießen die noch Cybots im Deutschen. Das finde ich eigentlich ganz geil.
Hm. Womit hat es denn ja angefangen?
OGs werden es noch kennen.
Die OGs kennen es noch.
Ja, angefangen hat die ganze Kiste mit den Proto-Dreadnoughts. Und zwar, also ist das Konzept, Menschen in so einen kybernetischen Kampfanzug reinzustecken, so alt wie die Menschheit selbst. Naja, nicht ganz, aber ich würde sagen, so alt, wie es Kybernetik gibt.
Ja, in der Rüstung halt, ne? Also vom Grundding her, wir machen den Menschen irgendwie besser, also Rüstung an. Also
genau,
mehr ne? Schutz und keine Ahnung und, ne?
Ist ja auch naheliegend, dass an sowas geforscht wird. Genau. Und da haben wir halt schon während dem Age of Strife, Zuhörer erinnern sich, ne, das ist die Zeit vor noch dem großen Kreuzzug und vor den Einigungskriegen, wo die Welt in so einem Mad Max-mäßigen, also unsere Welt in so einem Mad Max-mäßigen Endzeit-Szenario gefangen ist. Da gibt's schon jede Menge verschiedene Versionen von Cybot-Anzügen oder Dreadnoughts. Und ja, da wurden halt noch keine Space Marines oder sowas reingesteckt, weil es da zum Teil noch gar keine Space Marines gab. Aber sowohl Albia, Ironsides, also die Bewohner des heutigen Englands oder auch die Terawatt-Clans, ich meine, die waren vom Balkan, die waren halt unter anderem ganz bekannt dafür, dass die neben Servorüstung halt auch schon Dreadnoughts verwendet haben. Und das sind alles so Konzepte, die dann später auch der Imperator dann aufgriff, um halt seine eigenen Krieger mit solchen Sachen auszurüsten.
Hat er doch abgeschrieben.
Ja, da war ja nicht dumm, ne?
Ja, war nicht dumm.
Und ja, und daraus entwickelten sich dann eine Vielzahl an imperialen Dreadnoughts. Manche davon werden heute auch noch gespielt. Andere sind eher so in den Bereich der Kuriosa einzuordnen, wie der Furibundus Pattern Dreadnought. Man kennt ihn zum Beispiel noch aus dem Rogue Trader Buch. Da ist ein ziemlich geiles Bild drin, wo obendrauf jede Menge so Sperrgut irgendwie dran festgezurrt ist mit einer fetten Fahne noch oben drauf, wo ich glaube Kill drauf stand. Also geiles Artwork. Packen wir mit in die Slideshow.
Ja, dann weißt du auch, ja, wo du bist, wenn du den Kollegen siehst. Oh, was will er denn? Oh, ja.
Der
will
uns, glaube ich. Und das Ding ist halt echt eine lustige Kiste, weil der ist ungefähr so groß wie ein Contemptor. Der ist vor ein paar Jahren nochmal von Beyond Tabletop rausgebracht worden. Die haben das Ding nochmal komplett neu modelliert nach den alten Vorlagen. Da habe ich mir dann zwei Stück von geholt. Unfassbar hässlich. Sehen so ein bisschen aus wie so Krötenwalker von, kennt ihr noch von früher oder du noch von früher? Bucky O'Hare? Das war so in 90ern oder vielleicht sogar schon 80ern, war das so eine Zeichentrickserie mit so Weltraum-Fröschen? Also das waren die Antagonisten und die sahen tatsächlich so ein bisschen aus, also die waren angelehnt an Star Wars Stormtrooper. Aber weil die halt so bullig waren, hatten die tatsächlich eine ganz grobe Space Marine Optik. Und die hatten auch so Walker. Und die sehen so ein bisschen aus wie diese Furibundus Dreadnoughts. Die kamen mit so komischen, langen, schlaksigen Armen und oder halt verschiedenen Waffen. Unter anderem war an diesen Dingern schon damals aus Zinn ein Conversion Beamer verbaut. Also wenn man den halt damit ausrüsten wollte.
Eine gute Wahl.
Cooles Teil. Aber ich sag mal, auch für die heutige Ästhetik, die man so kennt, gewöhnungsbedürftig.
Ja, musst du halt fühlen halt, ne? Sag ich ganz ehrlich, so wie es ist. Und da steckt das ja auch noch alles so ein bisschen in den Kinderschuhen, ne? Also das ist natürlich, lass uns froh sein darüber, dass es heute nicht mehr so aussieht, weil ich glaube, das wäre echt hart scheiße. Kannst ja gar nicht ernst nehmen. Irgendwie nee. So, ne?
Also ich hab einen für meine Red Talents habe ich einen gemacht. Und der andere liegt hier immer noch in Einzelteilen rum. Und ich habe halt einfach auch noch keine Verwendung für den gefunden.
Oh, stimmt. Stimmt, weiß ich noch. Damals, als ja. Red Talents, jetzt wo du sagst, jetzt fällt es mir wie Schuppen vor den Augen. Habe ich richtig gefeiert, das Ding. Also ja, pottenhässlich. Also das Modell an sich ist sehr
wild. Ja, volle Pulle.
Ne, aber du hast es sehr cool da eingearbeitet, dass Das kommt richtig geil. Da warst du, glaube ich, bevor du bei uns das erste Mal damals Gast warst im Podcast, glaube ich, da bin ich darüber gestolpert.
Ja, das kommt hin. Das war noch zur Zeit so erste Phase Krieg des falschen Primarchen Community.
Richtig stark auf jeden Fall. Richtig stark.
Die gute
macht sich Zeit. Da richtig gut drin auf jeden Fall.
Und und eine andere von diesen obskuren Varianten, wo es halt auch, da gibt's eigentlich weiter gar nichts zu, außer den Namen und dass es diese Variante angeblich gab, ist der Lucifer-Pattern. Aber da konnte ich tatsächlich nichts zu finden. Da scheint auch nie irgendwie ein Modell mal zu rausgekommen zu sein. Die werden halt einfach irgendwie erwähnt, aber das war's dann auch.
So eine Randnotiz, so von wegen, scheiße, uns, wir haben noch irgendwie, wir müssen noch zwei Wörter schreiben. Verdammt.
Ja. Das gehört irgendwie zu den vielen, vielen, vielen Sachen, deren Bauweise, STL, was auch immer, STC, Entschuldigung, STL, das 3D-Druck. Kommt aus gleich raus. mit dem Dark Age of Technology irgendwie.
Ja, wenn es nichts mehr zu schlachten gibt, sage ich dir, wie es ist, dann denkt sich irgendwer, hey, wir hatten noch mal das Lucifer-Pattern-Schema hier. Weißt du noch?
Das war was.
Man darf ja noch hoffen, wünschen, keine Ahnung, wie auch immer. Aber das ist so ein bisschen so das Vorgeplänkel auf jeden Fall zu den in den Kinderschuhen befindlichen Anfängen dieser extrem coolen Einheit, würde ich mal so sagen. Und jetzt kommen wir zu dem, dem, muss man ganz doll betonen, finde ich, dem Dreadnought überhaupt, also schlechthin, dem Casta Ferrum. Das ist einfach, also einen cooleren gibt's eigentlich nicht. Also change my mind, aber das ist schon so das Ende der Fahnenstange, stylmäßig, würde ich sagen, bisher.
Und das dürfte auch für die meisten Leute der erste Kontakt zu Dreadnoughts / Cybots gewesen
sein. Ja, ganz klar. Also damals bei mir auf jeden Fall durch Artworks irgendwie, keine Ahnung, schon, aber als ich dann auch geraume Zeit später dann erst mit dem Hobby angefangen hatte, war der auch, also so ein Kollege war auch in der Space Marine Start Collecting Box mit angeschlossen und das war halt einfach, ich dachte mir so, geil, das Ding gebaut, Ravenguard-mäßig angemalt, das Ding, sah aus wie Scheiße, ganz klar, zum Anfang noch, war wild, aber ich war stolz wie Bolle und mega coole Einheit und da war es eigentlich um mich geschehen, wobei ich sagen muss, ich habe den damals als MK4 gebaut, also mit Helm, und ich, also geil. Ist cool. Ja, ist nicht schlecht, kann man machen. Was ich aber viel, viel mehr fühle, ist halt die MK5-Variante und das ist halt die mit dem Sarkophagus. Das sieht einfach nochmal so richtig finster aus, finde ich. Das ist total cool. Ja. So.
Ja, das Entmenschlichte dabei ist halt super, ne? Und da, du hast halt wirklich nur diesen viereckigen Kasten, wo dann dieser Restglibber von dem Space Marine drin sitzt mit so einem Seeschlitz, ne? Das ist einfach
ich wollte gerade sagen, wo
gar keine Rundumsicht, ne?
Eigentlich, ne? Der ist total sinnbefreit eigentlich. Aber wenn er nicht da wäre, würde er nicht so cool rüberkommen, glaube ich. Das ist schon, das passt schon richtig. Das ist ein wichtiges Designelement.
Auf jeden Fall, der Seeschlitz macht's grimdark, ne? Also man könnte ja sagen, so ja, das ist ja alles mit irgendwie so Rundumsicht und Sensoren und sowas ausgestattet, aber nee, der Boy hat einfach nur einen Seeschlitz. Finde ich gut.
Wo der Glibber rauslinsen kann, um zu sehen, dass er auch auf den richtigen schießt.
Ach, super. Super. Ich habe mir die Tage noch mal das Intro von vom ersten Dawn of War angeguckt. Da ist ja auch ein Dreadnought,
der da
ziemlich geil in Szene gesetzt wird.
Ja, voll. Also ganz großes Kino, richtig geil.
Ja, so, und halt sagen wir es, wie es ist, bei allem Primaris-Hass kommt auch in zwei, drei sehr, sehr geilen Sequenzen im Space Marine 2-Spiel ein sehr Dreadnoughtiger Dreadnought.
Ja, total. Der ist jetzt ja auch nicht, also der ist ja schon gut angelehnt an den alten, finde ich. Und das ist wie du hast ja vorhin vor der Aufnahme schon gesagt, eine angenehme Neuinterpretation oder irgendwie so sinngemäß. Und das würde ich so unterschreiben. Der ist halt nicht hässlich. Ich finde das ganz geil, dass der halt so groß ist. Das ist echt so ein gewaltiger Riese. Ist halt so ein Panzer auf zwei Beinen. Finde ich schon cool. Das passt halt aber auch, weil der auch ein gutes Stück längere Beine hat und so. Ne? Der ist schon so ein bisschen dynamischer unterwegs, auf jeden Fall. Deswegen passt es auch so ganz gut. Bei den Castaferrum, die sind halt gut was kleiner und da ist es halt natürlich, da passt das natürlich besser. So, ne? Also da stört mich die Größe absolut gar nicht, weil selbst der Dreadnought von damals zu Zeiten der zweiten Edition ist immer noch größer als ein aktueller Space Marine. So, ja. Also von daher ist das
apropos zweite Edition, in der Grundbox, da hatte GW auch weder Kosten noch Mühen gescheut und hatte auch einen mit reingepackt in die Grundbox der zweiten Edition, und zwar als Pappaufsteller. Richtig kacke. Aber immerhin.
Richtig kacke. Habt ihr wieder reingeschissen. Da schon, damals.
Ja, und dieser Castaferrum Dreadnought ist wie sein größerer Bruder, wo wir nachher drauf kommen, der Contemptor, ist der Castaferrum im Prinzip ein Chassis, um da jede Menge Varianten draus zu bauen, die in erster Linie daraus bestehen, dass man halt verschiedene Arme verbaut. Und da können wir mal loslegen, was es dafür gibt.
Ja, du hast ja ganz klassisch, hast du ja links... Also ganz klassisch ist ja linker Arm, Nahkampfbewaffnung unter der Nahkampfwaffe, meist dann noch, also in Verbindung damit, noch eine Fernkampfwaffe wie ein Bolter oder ein Flamer oder irgendwie sowas halt. Das ist ja so ganz typisch. Und rechte und Seite, also der rechte Arm, Fernkampfwaffe, ne? Laserkanone, was gab's da noch? Plasma.
Sturmkanone.
Genau, Sturmkanone.
Plasmawerfer, ne, viele von den Varianten dann in erster Linie von Forge World zu bekommen, weil die natürlich dann da ein bisschen was umfangreicher waren. Einen schweren Flammenwerfer gab es noch, fand ich auch sehr schick.
Jo, stimmt, genau, schwere Flammen ganz vergessen.
Ja. Oh, richtig. So, das ist der Standard, ne? Und dann kam dann halt mit der Zeit noch auch aus Plastik von GW noch, ohne dass man da von Forge World, den gibt es auch von Forge World im Übrigen, als MK4-Variante, aber von GW kam dann der, wie heißt der noch? Der
Ironclad.
Der Ironclad raus, genau. Magst du da was zu erzählen?
Richtig schönes Gerät. Also da weiß ich nicht, welchen ich schöner finde, muss ich sagen. Forge World oder nicht Forge World. Ich finde, die haben beide richtig was.
Ja.
Und das ist was, da würde ich mich nicht entscheiden wollen. Ich würde eher zusehen, dass ich beide kriege. Bin ich ganz ehrlich.
Ja, so, das Forge ist, World originaler zu bekommen, ist halt auch, da musst du im Prinzip auch eine Niere für hergeben.
Ja, derzeit. Das ist schon wild. Ja. Je nachdem, welchen Zustand halt, ne? So.
Ja.
Ne? Also du kannst halt Glück haben, dass du irgendwie für, weiß ich nicht, 40 bis 60, 70 Euro, dass du da irgendwie was bekommst. So, das kann aber auch genauso sein, dass es bei 160, 170 erst losgeht. Also, wenn man jetzt auf gängigen Plattformen guckt, wo Sachen zum Kauf angeboten werden. Also, das ist schon eine wilde Nummer. So.
Ja.
Was ich persönlich echt cool finde bei dem, also bei der Ironclad-Variante, sind diese fetten Raketen auf den, ja nicht wirklich Schultern, ist ja nicht, aber auf dem oben auf dem Torso drauf, so links und rechts.
Ja.
Das ist, weiß ich nicht, das ist ein geiles Style-Element auf jeden Fall, das hob mich halt ziemlich ab und das kaufe ich dem ganzen Bums halt auch ab, dass da halt so riesen Raketen drin sitzen, das ist ja nicht einfach nur so, weiß ich nicht, das ist ja, diese Abschussvorrichtung ist ja in das Chassis so integriert, das ist einfach, weiß ich nicht. Das sieht schon
ganz geil aus. Das macht den auch noch eine ganze Ecke klumpiger, ne? Im positiven Sinne.
Was denn?
Ich sagte, das macht den auch noch eine ganze Ecke klumpiger, aber im positiven Sinne.
Ja, ja, voll, ne? Und dann hast du da hier noch die fetten Twinlink-Bolter, wo du drei Stück übereinander hast. Also. Standardbewaffnung halt bei dem. Das ist einfach, also, ist richtig schick. Richtig schick. Ne? Da kann man auch absolut nichts gegen sagen, finde ich. Das ist halt, also, muss man halt dazu sagen, der Ironclad ist halt die schwer gepanzerte Variante vom
mit Spezialisierung vom, auf Nahkampf.
Genau.
Ne? Nahkampf oder Belagerung. Der hat ja auch als Bewaffnung hat er noch so einen Siege-Drill und so Sachen, ne? Also dass er damit quasi am besten dann noch händisch irgendwie Sachen, also ja, irgendwelche
aufbohren kann quasi. So.
Ja, genau.
Irgendwie sowas halt, ne? Weißt du, das ist aber auch ganz geil. Du musst dir mal die Füße von dem halt angucken. Die sind nochmal so ein bisschen, also da sind die Ausleger von den Füßen noch ein bisschen größer, sag ich jetzt mal, als bei dem als bei dem normalen Castaferum so. Und auch das unterstützt das halt nochmal, dass es halt dieses, dass das so ein schwerer Brecher halt ist, dass er sich nochmal mehr halt festkrallen kann halt, ne? So, sag ich mal, im Boden. Also so wirkt es halt ein bisschen auf mich, das wird nochmal so ein bisschen unterstrichen halt, ne? Schwere Bewaffnung, fettes Teil halt, da muss man auch, gut standhaft sein natürlich und braucht dementsprechend viel Stabilität. Deswegen ist da auch nochmal so ein kleines Element, was ich ganz, ganz nett finde, was da gemacht wurde. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön. Und man sollte auf jeden Fall, wenn man so ein Ding hat, sollte man sich die Mühe machen und wirklich magnetisieren, was das Zeug hält.
So. Ja, dafür gibt es viel zu viele Waffenoptionen, um das nicht zu machen. Zumindest wenn man einen spielt, ne? Wenn man irgendwie einen ganzen Squad spielt oder so, dann weiß man eh, was man dafür, damit vorhat, ne? Die haben dann meistens
einen
Sinn und
einen
Zweck.
Hast, ne? Und, denn tu dir selber einen Gefallen, magnetisier den Scheiß, dass man schon halt schön flexibel ist, weil ansonsten macht es halt nicht lange Freude halt, ne? Bin ich ganz ehrlich. So, das habe ich bei meinem aktuellen Contemptor Dreadnought auch gemacht, den kriegst du zwar an jeder Ecke hinterhergeschmissen, aber ich dachte mir so, mein Gott, machst du das halt mal, und jetzt habe ich halt einen Horus Heresy Contemptor mit sämtlichen Bewaffnungsoptionen, auch zweimal selbstverständlich, ne? Dass er jede Bewaffnungsart zweimal tragen kann, wenn schon, denn schon. Ich weiß nicht, ob ich mir den Hassel nochmal geben würde. Einmal habe ich es jetzt getan, ist auch ganz cool so, das passt, aber das war schon Akt. So, war eine wilde Nummer, aber gut.
Ja. Und wo wir gerade mit dem Ironclad und ja quasi einer Variante davon, dem Siege Dreadnought, also der Ironclad dann halt wirklich die Nahkampfvariante, die schwere Nahkampfvariante, der Siege Dreadnought dann halt nochmal dazu die schwere Belagerungsvariante durchhaben, gibt's dann quasi dazu die Antithese mit dem Mortis und dem Hellstorm Dreadnought. Das sind beides Castaferum-Varianten, die halt für Beschuss da sind, ne? Lange Reichweite. Und daher haben die halt keine großartigen Nahkampfwaffen, außer vielleicht im Chassis verbauten Flammenwerfer oder sowas, um halt wirklich das Gröbste so ein bisschen abzuwehren, was denen auf die Pelle rücken könnte. Dafür haben die dann halt beide Waffenoptionen an den Armen mit Waffen belegt. Und dann haben wir da einmal, wie gesagt, den Hellstorm. Der hat dann eine schwere Waffe, wie zum Beispiel halt eine Doppellaserkanone auf der einen Seite und einen Zyklonraketenwerfer auf der anderen Seite. Oder dann wiederum der Mortis, der halt wirklich richtig für Beschuss da ist. Also da geht es halt darum, im Prinzip Artillerie, eine schwer gepanzerte mobile Artillerieeinheit irgendwo hinzustellen. Und die gibt sowohl mit der Möglichkeit, die Anti-Panzer zu spielen oder auch Anti-Infanterie mit zum Beispiel vier Laserkanonen. Das wäre so der klassische Mortis. Oder auch als Anti-Aircraft gegen Flieger mit Doppel- oder Vierfach-Maschinenkanonen in dem Fall. Da ist schon richtig finster, sehr viel Dacker und sieht halt auch immer gut aus. Mag ich.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ja, dann haben wir noch so ein paar Sachen hier, wie den Furioso Dreadnought der Blood Angels. Das ist so eine spezielle Variante von denen. Der hat dann halt Doppel-Power-Faust mit Meltern drunter.
Oder würde ne? ich den würde ich schon standardmäßig bei World Eater sehen, ne? Doppelfaust.
Ja. Ja, oder Doppelklaue wäre auch gut, ne?
Oder Doppelklaue,
ja. Richtig gutes Ding. Aber wo wir gerade von Doppelklaue sprechen, da wären wir dann zum Beispiel beim Death Company Dreadnought der Blood Angels. Also noch eine Blood Angel-Variante. Der hat dann wiederum Doppelklaue mit, ich glaube, Flamern drunter. Ganz klare Nahkampfeinheit, um den halt so schnell wie möglich nach vorne zu schicken. Und ja, wo man sich denkt, hier so, Death Company ist schon echt eine schlimme Kiste. Wahnsinnige, in so einem Tobsuchtszustand gefangene Blood Angels. Wenn man sowas ja noch in den Dreadnought packt.
Ja, das ist viel wahnsinnig. Spaß. Keine Ahnung, warum man sowas macht, aber, also ja doch, also
man
will größtmöglichen Schaden anrichten.
Mhm. Ist im Prinzip eine Richtmine, so, ne? Eine sehr, sehr große Richtmine.
Ja,
Eversaur Assassin in einem Dreadnought. Also ja, und die sehen halt einfach geil aus. Ne? Die haben ja auch so diesen Totenkopf verbaut, als Kopf, sage ich jetzt mal. Und dann das Ding komplett in Schwarz, nur mit so roten Kreuzen drauf, mit so Andreaskreuzen. Das finde ich schon sehr, sehr
sexy. Ja, funktioniert. Also Style ist gepachtet, man merkt es auf jeden Fall. Ganz, ganz coole Nummer. Ne, und von daher ganz klare Empfehlung. So wie bei jedem Dreadnought.
Ja. Fast. Und ansonsten noch selbsterklärend, es gibt sogar Librarian Dreadnoughts. Da packst du deinen Zauberer rein.
Richtig, richtig geil. Ich habe so ein Ding auch noch auf dem Dachboden stehen. Genau. Und ich weiß noch nicht, wann und wofür, aber irgendwann wird er bemalt werden. So. Schade ist nur, dass man meines Wissens nach die halt nicht mehr spielen kann. Ist aber geil. So.
Ja, wie so oft, ne?
Ja, ich bin ja generell für so einige. Also ich hätte auch Bock auf einen Dreadnought Apothecarius, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Das wäre nochmal so, dass. Jetzt mal ernsthaft. Du hast einen Scriptor Dreadnought, du hast einen Chaplain Dreadnought. Warum kein Apothecarius?
So ein richtig wütender Arzt.
Herr Doktor, erwarten Sie eine Kettensäge. Komm her, du.
Apothekarius Dreadnought Stefan Frank. Der Arzt, den. Die Ultramarines Dreadnought, ne?
Der Arzt, Sie sind hier der Bergdoktor?
Ja, der Arzt, dem die Blauen vertrauen.
Ja, wenn andere Dreadnoughts was haben, dann kann der immer kurz losgehen oder das. Naja, nee, und keine Ahnung. Tech Marine Dreadnought stelle ich mir auch witzig vor.
Tech Marine Dreadnought fühle ich, ehrlich gesagt. Da habe ich auch noch nirgendwo gesehen, ne? Glaube ich. Und ja das finde ich jetzt zum Beispiel gar nicht so weit hergeholt.
Nee, ne? Das wird ja eigentlich auch richtig, also das wird ja so ein bisschen sinnig vielleicht sein.
Ja, mach das mal einer.
Herausforderung angenommen.
Ja,
nee, keine Ahnung. Mal sehen, vielleicht irgendwann. Ich habe ja, ich könnte sowas ja machen, denn an der Stelle muss ich einen kleinen Gruß und Dankeschön aussprechen an den lieben Joachim, wenn er uns zuhört. Und der Joachim ist Kunde bei meiner Frau und der hat mir ein Dreadnought zukommen lassen, ganz liebevollerweise, aus der Black Reach Box. Und da bin ich sehr aus dem Häuschen. Und werde den in relativ absehbarer Zeit mal bemalen. Also ein bisschen umbasteln und ja.
Kann sagen, gucken, der ist ja ein bisschen kleiner als der standardmäßige Castra Ferrum. Der schreit ja ein wenig nach Umbau. Ah, geiles Geschenk.
Finde ich gut. Ja, ach, weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, der funktioniert auch so für sich. Finde ich, ne? Der ist,
wie ich vorhin schon sagte, so, uns ist mal aufgefallen, dass die ganze Aufnahme eine Stunde gedauert hat. Wir haben aber eigentlich immer nur vor, 20 Minuten, eine halbe Stunde zu machen. Deswegen gibt's hier einen Schnitt und nächste Woche geht's dann weiter mit Teil 2 unserer Dreadnought-Vorstellung. Im Übrigen gibt's heute Abend am Mittwoch live auf Instagram die Ziehung unseres im Binvents-Kalender-Gewinnspiels. Von daher guckt rein. Wir werden das vorher nochmal posten. Und ich wünsche allen viel Glück und drücke die Daumen. Bis zur nächsten Woche.